Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, hallo. Wen haben wir denn da? Herr Lütti, haben Sie einen Gast mitgebracht?
Ja, ich habe heute einen Anhang.
Ein Anhang?
Nicht mein Anhang, ein Anhang. Wichtiger Unterschied.
Hallo.
Und wie heißt der Anhang?
Anhang, wie heißt der Anhang?
Anhang heißt Anhang. Nee, ich bin Herr Kuster.
Herr Kuster, hallo. Seien Sie herzlich willkommen.
Der PH-Verfechter.
Genau.
Hey.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben, wie Sie gerade mitbekommen haben, einen Gast. Wir sind in der letzten Folge. Nicht traurig sein.
Doch, die letzte Folge.
Herr Lütti.
Sniff, sniff.
Sind Sie nicht traurig?
Nach der zweitletzten Folge war ich nicht traurig.
Okay, verstehe ich. Aber jetzt nach der letzten doch schon, oder nicht?
Diese Folge zeigt auch ein bisschen Zerfall. Herr Kuster, könnten Sie Herr Lütti noch ein Taschentuch geben, bitte, aus der Hollywood-Box?
Ja, ich habe hier gerade eins dabei. Hier.
Okay, danke.
Bitteschön. Also für mich ist es ja die erste Folge.
Also wir hoffen natürlich nicht die erste und die letzte, sondern einfach die erste für Sie von der zweiten Staffel, was für uns die letzte ist. Und wir steigen ja in die dritte Staffel ein und dann müssen Sie ja immer dabei sein.
Ja, genau.
Genau. Der ertrunkene Riese passt irgendwie, Herr Lütti. Wir sind auch beinahe ertrunken, weil Sie so viel geweint haben.
Ja, ist eine traurige Folge. Oh.
Sie stecken mich direkt an.
Der Herr Kuster hat ja vorher gefragt, was wir hier überhaupt tun.
Ja.
Wir sollten das Herrn Kuster und wahrscheinlich auch gewissen neuen Hörern kurz erklären. Wir sind vom Institut für Abfallzertifizierung und Frau Hinterwald hat bei uns die Serie Love, Death and Robots von Netflix als abfallzertifiziert, weil sie den Verdacht hatte, dass sie zu sexistisch und gewalttätig und so weiter ist und hat uns beauftragt, eben das Ganze als Abfall zu zertifizieren. Und Herr Huber und ich haben eine Arbeitsgruppe gegründet, einen Arbeitskreis, wo wir jetzt jede einzelne Folge durchgehen, das genau analysieren und jede einzelne Folge entweder als Abfall zertifizieren oder eben nicht. Und am Schluss können wir dann sagen und Frau Hinterwald empfehlen, ob sie die ganze Serie schauen soll oder eben nicht.
Gut, ja, jetzt ist mir die Sache klar.
Sehr gut.
Und den Arbeitskreis ist jetzt erweitert worden.
Jetzt sind wir zu dritt. Jetzt wird es einfacher, weil jetzt sind wir wieder eine ungerade Zahl und dann können wir einfacher abstimmen. Davor hatten wir immer das Problem zu zweit, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, ist jetzt zertifiziert oder eben nicht. Und das kann jetzt nicht mehr passieren.
Wobei, so viel andere Meinung war wie nie.
Ich glaube nur zweimal.
Dreimal.
Okay.
Wir haben das Problem ja gelöst zu zweit mit den Daumen. Jetzt kann man einfach drei Daumen.
Ja, aber wir müssen das bei dieser Folge schon noch machen, weil sonst können wir ja nachher die einzelnen Folgen der zweiten Staffel nicht untereinander vergleichen.
Mhm.
Weil was sollen wir zu Frau Hintermann sagen, wenn wir plötzlich unser Bewertungssystem ändern? Geht ja nicht.
Macht aber Sinn, oder?
Was, das plötzlich zu ändern?
Ja, natürlich.
Wieso macht das Sinn?
Das machen doch alle. Wenn es nicht mehr passt, dann ändern wir doch das Bewertungssystem.
Okay, wenn Sie das nachher Frau Hinterwalden erklären, okay, von mir aus kein Problem.
Ich lade Sie zum Essen ein dann.
Oh, Sie wissen, Sie haben das jetzt im Podcast gesagt.
Ja, natürlich.
Großzügig.
Darum habe ich es ja gesagt.
Zum Abendessen bei einer Banane.
Wir haben ja jetzt genügend Bananen. Gut.
Wollen wir zu den Symbolen kommen? Weil die sind heute wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ja, und sie sind nicht animiert.
Richtig. Direkt langweilig.
Ah, wieder nichts in den Sinn gekommen, meine Güte. Liebe Grafiker, wir müssen heute wieder mal schimpfen.
Ja, kommt Ihnen etwas in den Sinn? Was hätten Sie da animiert? Ist noch schwierig bei diesem Symbol.
Das letzte Symbol hätte man animieren können.
Ja, das erste aber auch.
Das erste? Wieso das erste? Also wir müssen zu vielleicht unseren Zuhörern, die nicht wissen, wie sie aussehen, mal kurz erklären, was da überhaupt für drei Symbole sind. Sie sind natürlich selbstverständlich in den Shownotes. Also das erste ist, habe ich gesagt, das ist ein toter Totenkopf, was in sich ein Widerspruch ist.
Das ist so wie ein weißer Schimmel.
Genau. Es ist einfach nicht ein normaler Totenkopf, sondern ein, also die Augen sind Kreuze und darum ist es ein toter Totenkopf. Also, wie wollen Sie das sonst ausdrücken?
Ja, Kreuze für Augen sind ein Symbol von Tod.
Eben. Das ist jetzt ein noch töterer Totenkopf. Oh Gott, mein Deutsch.
Ihr Deutsch wird immer besser.
Ja, eindeutig. Ich bin mir nicht mehr gewohnt, Hochdeutsch zu sprechen. Das ist das Problem.
Also geht das jetzt ins Hauchdeutsch oder Hochdeutsch?
Eher ins Hauchdeutsch. Mit Hochdeutsch hat das nicht mehr viel zu tun. Also, und das zweite ist ein Knochen und ich gehe davon aus, dass das ein riesengroßen Knochen ist, auch wenn das Icon ganz normal groß ist. Aber es macht ja nur Sinn, dass das ein Knochen des Riesen ist.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Und dann das dritte Symbol ist das, das man animieren könnte. Ein Glied in einem Zelt.
Das irrtümlicherweise verkauft wird als das Glied eines Wales. Und jetzt, Herr Kuster, wie wollen Sie das animieren?
Ich hätte einfach die Totenkopfaugen von Kreisen zu Kreuzen animiert.
Also Sie hätten die Animation, in der Animation den Riesen sterben lassen?
Ja, genau. Ja, zum Beispiel, zum letzten Symbol habe ich ja nicht gesagt, dass man das animieren könnte.
Also Herr Huber, wie würden Sie das animieren?
Ich würde das animieren, dass sich so der Penis senkt. Er ist ja tot.
Ah.
Sie gehen davon aus, dass das ein erregter Penis ist?
Ja, oder liegender. So wie der im Zelt steht, wäre das erregt. Und da er tot ist, müsste man den flachlegen.
Sie wollen den Penis flachlegen? Okay, machen wir weiter.
Ich sag dazu nichts, das ist mir zu heiß. Ja.
Dann wären wir bei den nicht animierten Symbolen vorbei. Nichts aber an den Fettnäpfchen.
Da werden wir sicher heute noch viele finden. Fangen wir mit der Geschichte an. Was denken Sie?
Also Sie meinen, was ich über die Geschichte denke?
Nee. Ob wir mit der Geschichte starten sollen?
Natürlich. Steven ist ein renommierter Wissenschaftler. Er schildert seine Erinnerungen an das seltsamste Projekt, das er in seinem Leben begleitet hatte.
In der Nacht hatte ein Sturm gewütet und es war schon spät am Morgen, als die Bevölkerung von der Erscheinung erfuhr, nachdem Fischer aus der Gegend sie entdeckt hatten. Meine Kollegen und ich, die wir Wissenschaftler waren, haben die ersten Berichte als Übertreibung oder Sinnestäuschungen abgetan. Aber nachdem wir mehr und mehr Augenzeugenberichte vom Strand gehört hatten, haben wir uns dazu entschieden, selbst nachzusehen.
Als Steven mit seinen beiden Kollegen am Strand angekommen war, blieben sie wie verwurzelt stehen, denn sie konnten nicht glauben, was sie dort sahen. Ein junger, nackter Mann lag scheinbar tot nahe am Wasser. Das Unglaubliche daran war diese überwältigende Größe dieses Wesens. Der gesamte Körper war mehrere hundert Meter lang und einige Stockwerke hoch. Nachdem Stevens Kollegen sich von diesem angsteinflößenden Anblick erholt hatten, liefen sie aufgeregt näher an diesen überwältigten Leichnam heran. Einige Dutzende Schaulustige waren ebenfalls bereits am Strand eingetroffen. Sie wagten sich jedoch nicht an den Riesen heran und hielten noch einen größeren Abstand zu ihm ein. Steven stand immer noch still da und konnte sich vor diesem Anblick nicht erholen. Das war das Eindrücklichste, was er in seinem bisherigen Leben gesehen hatte. Deshalb rief seine Kollegin, die bereits einige Schritte weiter war, ihm zu.
Na los, Steven, es gibt keine Zeit zu verlieren.
Ich komme ja schon.
Das hatte Steven aus seinem Staunen geweckt und er folgte mit schnellem Schritt den beiden anderen. Als sie die Menschengruppe durchquerten, hören sie, wie die Leute einige Vermutungen über den Riesen aufstellen. Ein Mann sagte zu seinem Kollegen, dass dieser Riese mindestens 60 Tonnen wiegen dürfte. Sein Kollege entgegnete jedoch, wohl eher 80 Tonnen sein würden, da alleine die Knochen schon 30 Tonnen wiegen sollten.
Durch die monumentalen Ausmaße des Riesen war es unmöglich, sein Alter zu bestimmen. Aber Mund und Nase, die klassisch erschienen, legten nahe, dass er ein junger Mann mit einem besonnenen Naturell war. Es war ein nobles Gesicht, das einen Charme ausstrahlte, der über die bestialische Physis des Riesen hinwegtäuschte. Seine prächtige, homerische Statur war ein passenderes Beispiel für einen ertrunkenen Argonauten oder einen Helden der Odyssee als die konventionellen Darstellungen menschlicher Größe, die ich bis dahin im Kopf hatte.
Steven erreichte nun die Hand des Riesen, in der noch mehr Wasser gesammelt war. In diesem kleinen Teich schwammen immer noch einige Fische aus dem Meer.
Was mich so sehr faszinierte, war zum einen natürlich sein immenses Ausmaß. Es war aber vor allem die evidente Tatsache, dass er existierte. Was auch immer sonst in unserem Leben zweifelhaft sein mag, die Existenz dieses Riesen war absolut. Und sie gewährte uns, die wir als so unvollkommene und mickrige Kopien von ihm am Strand herumliefen, einen Einblick in eine absolute Welt.
Steven erinnerte sich, dass die Leute am Strand plötzlich anfingen zu klatschen. Denn seine Kollegin hatte es geschafft, auf den Riesen zu steigen und stand inzwischen auf seiner Brust. Von dort aus winkte sie den Schaulustigen stolz zu. Das brach die Angst der Menschen am Strand und sie trauten sich jetzt alle, dem Riesen ebenfalls näher zu kommen. Sie bestiegen seine Hände, kletterten die Arme hoch und einige Kinder fingen an, auf der Brust des Riesen fangen zu spielen. Eine Frau war auf der Nasenspitze des Riesen geklettert und vollführte dort ihre Tai-Chi-Übungen. Steven und seine Kollegen zogen sich auf eine nahegelegene Böschung zurück und fingen an, ihre Aufzeichnungen zu verfassen.
Aus der Distanz sah es so aus, als würde er lediglich schlafen. Als könnte er jeden Augenblick mit seinen Hacken die unbedeutenden Lagiate seiner selbst zerquetschen, die um ihn herumschwirrten. Aber mit fortschreitender Zeit schwand die magische Anziehung des Riesen immer weiter.
Gegen Abend verringerten sich die Schaulustigen allmählich. Auch Steven und seine Kollegen beschlossen, wieder in die Stadt zu fahren, denn es wurde langsam dunkel und kühl.
Bis zu meinem nächsten Besuch am Strand vergingen 3 Tage. Da ich ein besonderes Interesse an dem Riesen gezeigt hatte, wurde ich von unserem Institut mit der Aufgabe betraut, ihn weiter zu beobachten. Daran war nichts Makaberes, denn was mich anging, war der Riese noch lebendig.
Der ursprüngliche Respekt gegenüber diesem Riesenungetüm war nun weg. Die Leute sahen indessen den Toten lediglich als willkommenen Spielplatz. Sie kletterten überall hoch, bauten Sandburgen auf ihm und turnten auf ihm herum. In der Stadt hatte man die Befürchtung, dass früher oder später der verwesende Geruch des Riesen zu einem Problem werden konnte. Deshalb wurde eine Abfallentsorgungsfirma beauftragt, sich dem Problem anzunehmen. Deswegen stand eine Gruppe von Arbeitern am Strand, die berieten, wie man diesen Koloss aus dem Weg räumen könnte.
Wenn die Schlachter hier anfangen, kommen wir bald an den Oberschenkelknochen und wir können uns bis zur Hüfte vorarbeiten.
Es hört sich schwer nach Überstunden an.
nächsten Tag legte ich meinen Besuch willentlich auf den späten Nachmittag, in der Hoffnung, dass ich weniger Menschen am Strand vorfinden würde.
Steven hatte recht. Nur noch wenige Leute tummelten sich um den Riesen herum. Ein Mädchen hatte es sich im Ohr des Riesen bequem gemacht und spielte an ihrem Handy herum. Dafür schien die Natur immer mehr den Riesen in Beschlag zu nehmen. Einige Krebse krochen auf ihm herum und die Möwen versuchten bereits eine Möglichkeit zu finden, ein Stück Futter zu erhaschen.
Durch den fortwährenden Kontakt mit dem Meerwasser und die Dogiszenz seines Gewebes hatte sein Gesicht nicht mehr diese jugendliche Ausstrahlung. Seine Züge hatten nun den Anschein einer wohlgenährten Reife, ein Hinweis auf das Verderben, welches bald kommen sollte. Das war der Anfang seiner Kapitulation vor dem alles fordernden System Zeit, dem auch der Rest der Menschen unterworfen ist. Es mag abstoßend erscheinen, aber diese kontinuierliche Metamorphose, dieses Leben im Tod gab mir schlussendlich den Mut, einen Fuß auf seinen Leichnam zu setzen.
Jetzt stieg auch Steven zum ersten Mal zögerlich auf den Riesen. Es war ein komisches Gefühl, denn er fühlte sich doch etwas respektlos dem Toten gegenüber. Er sah jetzt, dass auf der anderen Seite die Hand des Riesen bis zum Ellbogen bereits verschwunden war. Nur noch der fleischige Stumpf war übrig geblieben, an dem sich die Möwen um Futterstücke stritten.
Durch diese neue Perspektive machte ich mir die letzten körperlichen Qualen dieses Riesen noch bewusster. Sein fehlendes Bewusstsein für sie machte sie für mich nicht weniger schmerzhaft.
Steven stieg auf das Gesicht des Toten und sah, dass sich die Netzhaut des Toten bereits so stark eingefärbt hatte, dass die Pupillen gar nicht mehr zu erkennen waren.
Schlussendlich hatte sich sein Gesicht in eine Maske der Erschöpfung und Hilflosigkeit verwandelt. Gefangen dem immerwährenden Strudel, in dem sich alle unsere endlichen Leben drehen. Sein Martyrium wurde durch die Vereinsamung, der er es ertrug, nur noch tragischer. Gleich eines verlassenen Schiffes an einem leeren Ufer. Diese Amputation war nur die erste von vielen Plünderungen. Nach 2 Tagen hatte ich meinen Widerwillen überwunden, das Ende dieser prachtvollen Illusion mitzuerleben.
Am Strand waren große Baumaschinen aufgefahren, die anfingen, den Riesen nun endgültig zu zerlegen und abzutransportieren.
Dieser Raubbau an seinem Körper ließen ihn trotz seiner immensen Größe menschlicher erscheinen. Verletzlicher. Doch diese Verletzlichkeit löste eine Flut freigelegter Bosheit aus, welche sich in der Verstümmelung des Kolosses durch die mickrigen Kreaturen um ihn herum manifestierte.
Einige Teenager nutzten den restlichen Körper des Riesen als Wand für ihre Graffitis. Die Pracht dieses ursprünglich schönen und gigantischen Körpers waren indessen verblasst.
Ich fuhr am nächsten Tag wieder zum Strand, stellte fest, fast erleichtert, dass der Kopf entfernt worden war.
Es war nur noch der Torso des Riesen übrig. Nur einige Baumaschinen standen noch herum und die Möwen waren zahlreicher geworden, die sich an den Resten des Riesen ernährten. Steven stieg gar nicht aus seinem Auto aus, denn die Faszination des Riesen war verflogen. Eine Art Trauer machte sich in Steven breit.
Bis zu meinem nächsten Abstecher zum Strand vergingen einige Wochen und bis dahin war jede menschliche Ähnlichkeit des Riesen verschwunden. Mit dem Verlust der wenigen verbleibenden Spuren einer Persönlichkeit, die sich so lange an diese Figur gehalten hatte, war schlussendlich auch das Interesse der Zuschauer erloschen.
Aus den Resten war kaum noch zu erkennen, dass es sich mal um eine Person gehandelt hatte. Der Körper war nun auch an der Seite aufgeschlitzt. Dort hatten die Arbeiter angefangen, die inneren Organe und Knochen abzutransportieren.
Es waren Monate vergangen, während die Ankunft des Riesen in Vergessenheit geraten war.
Doch die Menschen hatten den Riesen noch nicht vergessen. Als Steven eines Abends durch die Stadt fuhr, bemerkte er doch, dass der Riesen seine Spuren hinterlassen hatte.
Auf einmal tauchten Teile seiner Leiche überall in der Stadt auf. Die meisten Überreste waren Knochen.
Ein Metzger dekorierte sein Geschäft mit einem riesigen Knochen des Riesen, den er über die gesamte Front des Ladens hing.
Diese mächtigen und doch körperlosen Fragmente vermittelten mir die Prächtigkeit des Riesen besser als die Erinnerung an seine aufgeblähte Erscheinung.
Jemand nutzte einen Teil des Schädelknochens, um eine Wand abzustützen.
Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich auch die an der Wand aufgehängten mumifizierte Nase oder die Ohren des Riesen über einen Kamin finden würde, wenn ich in die Pubs, Hotels und Gaststätten der Stadt ginge.
Ein Schausteller versuchte, aus einem anderen Körperteil des Riesen ein Geschäft zu machen.
Neue Sensation, das müssen Sie gesehen haben. Die Sensation.
Schauen Sie sich. Was seinen riesigen Penis betrifft, der fristete sein Dasein im Gruselkabinett eines kleinen Zirkus, der gen die Westküste rauf und runter zog. Dieses monumentale Glied, überwältigend in seiner Proportionen und in seiner einstigen Potenz, beanspruchte den Platz eines ganzen Zeltes. Leider wird fehlerhaft angegeben, dass es dem Körper eines Wals entstand.
Als Steven wieder einmal an den Strand ging, waren nur noch einige Stücke des Rückenmarkes zu sehen, die halb in den Sand eingesunken waren und einige wenige Rippen.
Selbst in den Erinnerungen derer, die den Riesen nach dem Sturm gesehen hatten, ist er, wenn überhaupt, nur noch ein großes Seeungeheuer. Doch was mich angeht, lebt der Riese noch. In meinen Träumen ist er ein wiederauferstandener Koloss, der durch die Straßen der Stadt schreitet und auf seiner Odyssee ins Meer die Fragmente seiner selbst einsammelt.
Das war die Geschichte. Wie fanden Sie es?
Also wenn ich anfangen darf, eine langsame Geschichte, die eigentlich mich hineinzieht in die Geschichte, ist nicht mit Action oder was auch immer, Sachen, die nicht funktionieren, wie wir auch schon hatten da mit der Raumstation. Also ich denke, das ist fantastisch gemacht. Es ist sensationell gezeichnet oder gefilmt, was auch immer, wie das produziert wurde. Es zeigt den Zerfall. Und wie wir mit dem Thema Tod oder Achtung vor dem Tod umgehen, ich finde sie sehr gut gelungen. Auch spannend zu sehen, wie die Leute zuerst Hemmungen haben über den Riesen, der da am Strand liegt und vor sich hin zerfällt und dann irgendwie einfach die ganze Hemmungen fallen lassen und eigentlich das als Gegenstand zum Spielen, zum sich wichtig machen, ein Souvenir holen etc. Ich finde, es sehr gut gelungen. Achtung vor dem Tod, die verloren geht. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist so, wie kommt überhaupt ein Riese an den Strand? Aber sonst in sich ist diese Geschichte für mich stimmig, sie ist rund und sie ist gut gelungen.
Herr Kuster, was ist so Ihr erster Eindruck?
Ja, ich habe eigentlich während der Folge nicht recht verstanden, inwiefern das normal ist, dass ein Riese strandet. In der Welt dieser Folge scheint das irgendwie etwas Normales zu sein. Es ist ja nicht aus unserer Welt gegriffen.
Mhm.
Das habe ich irgendwie während der Folge nicht ganz verstanden, was uns vermittelt werden soll mit der Folge.
Mhm. Im Prinzip ist es eine sehr literarische Folge. Ich fand es jetzt zum Beispiel auch sehr angenehm, dass Steven, er sagt ja nichts, sondern er denkt. Das hat mir sehr gefallen. Also weil der Text ist doch sehr anspruchsvoll, aber auch sehr gut getroffen. Also wie Steven spricht, das ist so wirklich so dieses fast aristokratische, also so ein Wissenschaftler, der sehr gebildet ist. Also er hat zum Teil Wörter drin, wo ich finde, noch nie gehört. Und das hat mir eigentlich gefallen und mir gefällt vor allem an dieser Geschichte auch, dass eben zwei Fragen total ausgeklammert wurden. Einerseits, wieso ein Riese? Also woher kommt der überhaupt? Und wie ist er gestorben? Auf die Fragen geht man ja nicht ein. Das finde ich gut, weil das passt irgendwie zu dieser Story, weil es geht gar nicht darum, sondern es geht wirklich darum, dieses beeindruckende Monstrum plötzlich am Strand und dann, wie das eben zusammenfällt und abtransportiert wird und geschändet wird und so weiter. Das ist ja die eigentliche Geschichte und nicht, woher der Riese kommt und wieso, dass er gestorben ist. Also mir gefällt das sehr. Und was ich extrem beeindruckend fand, ist die Animation. Ich weiß, Herr Huber, Ihnen gefällt das nicht, aber mir gefällt das sehr gut, weil sehr im Detail, also dieser Riese, da ist jedes einzelne Haar, der Wimper, der Augenbraue gezeichnet worden und so weiter. Also sehr detailverliebt, sehr schön gemacht. Eben zum ersten Mal nicht irgendwie in der Nacht oder sowas, um die Fehler beim CGI zu überdecken, sondern wirklich am Tag in einer Qualität. Erst in diesem Film fällt eigentlich auf, in welcher hohen Qualität, dass das bereits möglich ist. Ich habe es jetzt x-mal angeschaut und ich finde es immer noch spitze.
Also für einmal kann ich mir sagen, das gefällt mir. Weil es ist sowas eben wie so Lebendiges. Man sieht auch den Zerfall. Mir bleibt noch die Hand in Erinnerung. Liebevoll die Fische noch in der Hand schwimmen. Das war noch so spannend. Es gefällt mir wirklich. Normalerweise bin ich da nicht so Fan. Aber hier doch. Ist absolut gut gemacht.
Ich habe da zwei Bemerkungen dazu. Die Animation, die hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist eigentlich klar, dass damit die Details von was gemacht werden kann und wie fotorealistisch und physisch realistisch das alles gemacht werden kann. Das war beeindruckend. Das andere geht aber auf den Inhalt der Folge ein. Nämlich, sie haben jetzt eigentlich beide gesagt, dass es den Umgang mit dem Tod zeigt und dass der Riese sozusagen geschändet wird. Ich finde aber eben in der Normalität dieser Welt hatte ich nicht den Eindruck, dass die Leute schlecht mit dem Tod des Riesen umgehen. Erst einerseits ist er menschlich, aber andererseits eben auch nicht. Er ist so halb Mensch. Er hat irgendeinen Bezug zu uns. Darauf wird in der Folge auch eingegangen. Da ist dieser Riese und wir, die sein Abbild sind, tanzen um ihn herum wie kleine, was wurde gesagt, Ameisen. Ja, es entsteht so ein Spiel zwischen den Menschen und dem Riesen. Es kommen auch schon ziemlich bald die Bauarbeiter, die ihn dann auseinandernehmen wollen. Und das wird eigentlich sehr kühl betrachtet. Ich finde nicht, dass da eine Schändung vor sich geht, sondern mehr so ein Pragmatismus vorhanden. Was sollen wir jetzt mit diesem Riesen an unserem Strand machen? Wenn wir von da anfangen, dann können wir so und so vorgehen, also wie das die Bauarbeiter da besprechen.
Ja, das mit den Bauarbeitern, also die verstehe ich ja schon, weil die müssen ja irgendwie diese x Tonnen Fleisch irgendwo wegbekommen, weil das Ding fängt ja irgendwann an zu stinken und zwar gewaltig.
Ja, aber sie machen ja nur die Hälfte davon.
Wird wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Also wir reden hier ja von x Tonnen von Fleisch.
Mhm.
Wo ich eben die Schändung eben schon sehe, wie am Anfang, denn die Wissenschaftlerin ja da, die als erste das Ganze bestiegen hat und dann so quasi das Okay gab für alle Zuschauer eben auch hochzukommen und die Kinder anfangen herumzutollen und die eine Frau, die da ihre Tai-Chi-Übung auf der Nase macht und das immerhin auf einer Leiche. Also das empfinde ich schon als respektlos einer Leiche gegenüber.
Sie wird ja nie als Leiche betrachtet in der Geschichte.
Ja, ist sie aber faktisch.
Alles, was die Leute machen, es ist ein Gegenstand, der auf herumturnen kann, die Überstunden von den Bauarbeiten erfordert. Es war nie Gedanke daran, ob irgendein Ritual für eine Beerdigung stattfinden sollte.
Und genau das meine ich mit respektlos. Wenn das ein normal großer Mann gewesen wäre, hätte man doch selbstverständlich den sofort eingesargt und irgendwo, was weiß ich, in der Nähe Kirche irgendwie einen Gottesdienst abgehalten oder irgend sowas. Das wäre ja so die normale Reaktion gewesen. Ist klar, funktioniert natürlich mit einem Riesen nicht so einfach. Wieso ist da nicht der Ortspfarrer aufgetaucht und hat da irgendwie noch sein Sermon dazu gegeben? Also für mich ist das eine Art respektloser Umgang mit dem Tod eines Lebewesens, egal ob das jetzt ein Riese ist oder eben nicht.
Das meinte ich eben mit dem nur halbmenschlich. Es kommt ja auch keine Polizei vorbei, es kommt kein Priester vorbei, es ist eben kein Mensch. Da wird keine Untersuchung veranstaltet. Da ist einfach ein riesiges Geschöpf am Strand, es ist tot, es bewegt sich nicht mehr. Wir müssen es wegschaffen oder zumindest halbwegs wegschaffen.
Ja, und genau das meine ich mit respektlos. Dass wir eben mit diesem Ding, das wir eben nicht als Lebewesen anschauen, als totes Lebewesen, sondern das einfach so irgendwie, na, das ist ein faszinierendes Ding und machen Party drumherum, bis es uns nicht mehr interessiert und dann lassen wir es liegen. Das ist ja genau der Ausdruck, das, was für mich Steven sehr gut rüberbringt, dass am Anfang er hat ja sehr Mühe, auf den Körper zu klettern des Riesen, oder? Weil ich denke, Steven hatte noch am meisten irgendwo Respekt zu diesem Riesen. Für ihn war es ein Wesen. Und für die anderen Leute war es einfach ein Unterhaltungsding.
Eine Strandattraktion, oder?
Das stimmt, da bin ich einverstanden. Ich denke, irgendwie, da sind noch andere Riesen in der Welt und da sind auch schon andere Riesen aufgetaucht, es sind schon andere Riesen gestorben, vielleicht nicht an dem Ort. Also es scheint wie ein Fischerort zu sein oder so etwas. Die Menschen haben vielleicht noch nie einen Riesen in echt gesehen, sondern erst vielleicht im Fernseher oder über irgendwelche Berichte. Ihr Riese war jetzt da, darum wussten sie nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Aber ich denke nicht, dass es etwas Abnormales ist.
Ja, aber auch wenn es nichts Abnormales ist, also die Riesen sind ja trotzdem Lebewesen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber dann hätte man ja eben gerade mit mehr Respekt umgehen sollen, irgendwie.
Das würde man ja auch bei Tieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie das genau ist bei einem Wal. Wenn da ein Walfisch strandet, da habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt.
Wahrscheinlich würde man mit einem Wal ähnlich umgehen.
Ich glaube es auch.
Also ähnlich respektlos. Also ich denke mir, das ist wahrscheinlich auch genau irgendwo die Aussage dieses Filmes. Weil das verdeutlicht das ja genau, wie respektlos, dass wir mit den Tieren umgehen. Weil bei einem Wal wäre auch nicht der Pfarrer gekommen und hätte irgendeine Zeremonie abgehalten oder sonst was, oder?
Genau.
Also wieso gehen wir nicht mit mehr Respekt anderen Lebewesen gegenüber vor? Oder sehe ich das jetzt viel zu philosophisch?
Nein, nein, ich denke, da sehen Sie richtig. Herr Kusse, darf ich mich noch outen? Ich habe auch noch nie in echt einen Riesen gesehen.
Lustig. Ich auch nicht.
Sie auch nicht?
Komisch. Sieht man doch jeden Tag.
Nein. Ja eben. Das dachte ich mir, aber so ist es nicht.
Wollen wir mal so über die Fakten durchgehen, mal sehen, was wir da so herausfinden.
Ja.
Also Inhalt der Folge, wie schon gesagt, das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Dann hatten wir noch den Trailer, auch den kann ich wieder sehr empfehlen, weil Tim Miller wird interviewt, sehr detailliert. Und er fängt im Film zweimal an, fast zu weinen. Das vielleicht so als Cliffhanger. Unbedingt ansehen, ist ein sehr guter Trailer. Also der ertrunkene Riese und in Englisch der Downed Giant. Spreche ich das richtig aus?
Drowned.
Ha, endlich jemand, der vernünftig Englisch kann. Die Länge war 13 Minuten, das ist nicht so der Punkt. Kommen wir zum Drehbuch.
Jay, Herr Kuster, korrigieren Sie mich?
Ich weiß eben nicht, ob der Ballard heißt oder Bayard.
Ich glaube eher Bayard, J.G. Bayard. Ja, die Geschichte ist nicht neu, das macht es so spannend. Bayard, er wurde 1930 in Shanghai geboren. Sein breites Werk zog sich durch die Science-Fiction über zeitgenössische Romane bis hin zur experimentellen Literatur. Er wuchs in Shanghai als Sohn eines Chemikers auf, die für eine britische Textilfirma arbeitete. Als die Japaner anfangs 1943 Pearl Harbor einfielen, gelangte die Familie in eine zweijährige japanische Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr nach England heiratete er 1955 und sie verstarb kurz darauf. Die drei Kinder aus der Ehe zog Bayard fortan alleine auf. Er wurde mehrfach für seine literarischen Werke ausgezeichnet und verstarb am 19. April 2009 in Shepparton. Also der Mann hat viel erlebt, finde ich spannend. Also er hat in den Zweiten Weltkrieg mitbekommen und die Geschichte ist schon länger geschrieben worden. Es ist eine Ehrung an ihn, indem man so eine Geschichte umsetzt. Das finde ich wirklich spannend.
Ich habe lange gesucht, ob ich diese Geschichte auch so finde, weil ich hätte die gerne mal so in Buchform gelesen. Hätte mich interessiert, wie das aufgebaut ist. Aber ich habe sie leider nirgends gefunden. Wahrscheinlich heißt die Originalgeschichte irgendwie anders. Falls irgendjemand von den Zuhörern genau weiß, wo man diese Geschichte herbekommt und so weiter.
Es steht in der Comicbeschreibung stets.
Ah, dann kommen wir ja noch dazu. Sehr gut. Kommen wir zum Regisseur.
Der beim Interview fast geweint hat.
Ja, Tim Miller. Über Tim Miller müssen wir nicht groß sagen. Er ist einer der Produzenten der ganzen Serie. Über ihn haben wir schon tausendmal gesprochen. Ich denke mir wirklich, Tim Miller, es war so eine Herzensangelegenheit von ihm, diese Folge zu machen. Weil er sieht da eben sehr viele Verbindungen, auch zu seinem Vater, der früh gestorben ist, etc. Ich denke mir auch, weil Tim Miller ist ja auch gleichzeitig einer der Inhaber des Studios, Blur Studio. Und ich denke mir gleichzeitig, das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso dass diese Folge herausragend in der Qualität ist. Weil ich denke mir, ja, also wenn der Chef dabei ist, sind da gewisse Gelder und Motivationen da, die normalerweise nicht dabei sind. Tim oder das Blur Studio hat ja da sehr viele Geschichten gemacht, kennen wir alle. Ice Age über Go for Broken bis was weiß ich was alles. Und eben auf Tim hoffen wir ja endlich, dass er die dritte Staffel dann macht, dass wir auch weitermachen können. Blur Studio, auch das mehrfach ausgezeichnet, spezialisiert auf 3D-Animationen für Werbespots und alles Mögliche und eben x Filme gedreht und so weiter. Eine sehr bekannte Geschichte.
Ja, und dann haben wir noch den Originalsprecher.
Von Steven.
Ist eigentlich noch verrückt, dass wir einen Originalsprecher haben, wenn Steven das nur denkt.
Ja, aber er hat ja viel Text.
Ja, ja, aber er denkt ihn ja.
Ich fand es vor allem witzig, dass der Schauspieler auch Steven heißt.
Mhm. Ich sehe es auch gerade. Steven Pacey.
Hat mich dazu bewogen, nach diesem Buch zu suchen, weil ich dachte, wie heißt er denn im Original? Ist das jetzt reiner Zufall oder eben nicht? Also Steven Pacey wurde am 5. Juni 1957 in Leamington geboren, in England, ist ein Schauspieler. Die ganzen Daten etc. findet ihr alles in den Shownotes. Das Witzige ist eigentlich, er kommt aus einer Familie, die sehr schauspiellastig ist, weil auch sein Bruder ist Schauspieler, ein ziemlich bekannter noch. Und, wie wir später noch herausfinden, auch seine Tochter driftet ins Schauspielerische ab. Aber dazu später.
Also, weil ich das Foto gesehen habe, gedacht, den kenne ich. Und dann habe ich dann in den Shownotes gesehen, dass es sein Bruder ist, den ich kenne.
Ja, das ist möglich. Der Bruder ist bekannter. Ich habe auch ein paar Mal die englische Version dieser Folge gehört. Also ich finde die deutsche Version besser, auf das komme ich auch noch. Aber auch die englische Version, das ist so ein britisches Englisch, schön gesprochen. Also auch wenn man nicht perfekt Englisch kann, man hört so die ganzen Betonungen und so weiter. Also wunderschön zum Hören.
Der deutsche Sprecher, Bernd Vollbrecht.
Der Gott.
Der Gott.
Ja, also Bernd Vollbrecht. Wer kennt Bernd Vollbrecht nicht?
An der Stimme nach müsste man ihn kennen.
Ja, der ist doch überall drin.
Nein, Foto haben wir keines.
Ich habe kein lizenzfreies gefunden. Er ist ein sehr bekannter Schauspieler. Also er ist mit 2475 Rollen auch nicht ganz ein Unbekannter. Und ich kenne ihn vor allem aus den Hörbüchern. Also ich denke, von den x-hundert Hörbüchern, die ich hier habe, hat er sicher die Hälfte gesprochen. Mit dem schlafe ich immer ein. Also nicht mit ihm, sondern mit seiner Stimme, wohlbemerkt.
Gut, haben Sie das doch korrigiert. Er ist doch schon ein bisschen älter, oder? Als 53 geboren.
Im Vergleich zu mir so viel älter ist. Also, ja, lassen wir das. Ich finde auch, wie das Bernd gesprochen hat, exzellent. Und auch die Übersetzung. Ich habe lange gesucht, wer die Regie gemacht hat, also für die Übersetzung und für das Einsprechen. Habe ich leider nicht gefunden, weil ich finde es extrem sauber übersetzt. Also eben nicht wortwörtlich übersetzt, sondern stilmäßig übersetzt. Also auch so dieses Nachdenkerische. Also ich finde den Text super schön und Bernd bringt den auch sehr, sehr schön. Also ich finde eben, also mir gefällt die deutsche, und das sage ich selten, aber die deutsche Version besser als die englische.
Vor allem finde ich noch spannend, dass er die Stimme von Antonio Banderas in mehr als 15 Filmen gemacht hat.
Und das ist ja so mit einem spanischen Akzent drin. Die Stimmproben findet man unter Stimmgerecht. Bei uns ist der Link in den Shownotes. Dann kann man sich das anhören. Und das ist noch faszinierend. Bernd Vollbrecht, so eben in dieser Folge, so als Wissenschaftler, ruhige Stimme. Und dann als Banderas im spanischen, kämpferischen irgendwie. Also, dass so ein Mensch sich so zwischen den Rollen so hin und her springen kann und beides so auf den Punkt genau bringt. Eindrucksvoll.
Schon spannend.
Übrigens möchte ich hier gleich noch einen Einschub machen, wenn wir gleich bei diesem Thema sind. Nämlich, ich möchte eine kleine Werbung machen für einen anderen Podcast, den ich finde, den muss man unbedingt, wer sich für Stimmen und Vertonung und Synchronsprecher etc. begeistert. Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Den Podcast Stimmt. Das ist ein Podcast von Podnews und da werden Synchronsprecher, Cutter etc. pp. Interviewt und man sieht so ein bisschen, wie so Synchronisationsarbeit funktioniert und wie einfach, respektive auch wie schwierig das Ganze ist und wo die Problematik liegt. Das Ganze extrem witzig gemacht. Also wenn man eben so die Synchronstimmen von großen Schauspielern macht, extrem Spaß. Also ich bin sehr verliebt in diesen Podcast im Moment, macht tierisch Spaß, den zu hören. Es sind allerdings, und da bin ich jetzt gerade dabei, 40 Folgen und ich habe noch nicht, ich habe erst etwa die Hälfte. Wer Lust hat, unbedingt mal den Podcast Stimmt anhören. Macht Spaß.
Das ist eine gute Empfehlung. Wie viele Bananen haben Sie bekommen?
Keine, weil ich den Podcast super finde. Ich muss mich nicht bestechen lassen dafür.
Dann ist er wirklich gut.
Tun Sie so, dass ich so eine absolute Nutte bin, dass nur etwas macht, wenn ich bestochen werde. Also Sie stellen mich hier wieder unter ein Licht, das ist ja furchtbar.
Ich kann das Licht ja auch wegdrehen.
Nein, ich wurde für diese Werbung, die Sie jetzt gerade gemacht haben, auch nicht bezahlt.
Eben. Und Sie mussten sich mein Blabla jetzt sogar anhören, das freiwillig, ob Sie wollten oder nicht.
Ja, ich meinte nur, weil Herr Huber jetzt das Licht auf mich gerichtet hat.
Ach so, ja. Herr Kuster, lassen Sie die Lampe. Ich wurde auch nicht bezahlt. Lassen Sie.
Also gut.
Gut, kommen wir zur Wissenschaftlerin.
Ganz viele Informationen.
Ja, das Wichtigste ist ja vor allem der Name, wer das ist. Laura Pisi. Kommt uns dieser Name bekannt vor?
Nö.
Wer hat Steven gesprochen?
Steven Pacey.
Ach so.
Laura ist seine Tochter.
Yeah.
Es ist ihre erste Rolle, die sie gesprochen hat. Sie hat erst gerade die Universität Warwick abgeschlossen und leitet jetzt eine Open University in Publishing. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie etwas gesprochen hat. Wahrscheinlich motiviert durch ihren Vater, nehme ich an, und natürlich auch ihren Onkel Peter Piercy.
Wahrscheinlich haben wir gesagt, hör mal Laura, du hast ja heute nichts zu tun, komm schnell ins Studio.
Aber ich finde es nicht schlecht, wie sie gesprochen hat. Also Klar, nur 2-3 Sätze, aber auch das muss man machen. Ich finde das gut.
Kommen wir zur Comic-Empfehlung. Ich habe lange hin und her überlegt, meine Comic-Bibliothek durchforstet. Da habe ich gedacht, irgendwie wird kein Comic dem Ganzen gerecht. Ich habe was auf dem Netz gefunden, einen Comic, den ich nicht selber besitze, bis jetzt. Das gibt es, tatsächlich. Der Mensch, der den Comic gemacht hat, der Autor Ewing, bestätigt in einem Interview, dass die Geschichte der ertrunkene Riese ihn ebenso inspiriert hat, wie die Folge, die wir jetzt besprochen haben. Also die Geschichte von Ballard wurde das erste Mal 1964 in Ballards Kurzgeschichtensammlung The Terminal Beach erschienen. Das hat ihn so fasziniert, wie offenbar auch den Tim, er daraus einen Comic gemacht hat, der heißt Wir finden sie nur, wenn sie tot sind. Geht es um eine Menschheit, welche die Rohstoffe bereits ausgebeutet haben und eigentlich am Ende ist, bis sie tote Riesen finden, welche als Götter bezeichnet werden und die Raumfahrer sie ausbeuten, um an diese Rohstoffe zu kommen. Also das passt irgendwie ganz dazu. Ich werde mir den Comic, sobald ich ihn in die Finger kriege, lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist bildgewaltig, farbgewaltig. Zum Autor oder Zeichner hat es eine Farbgeberin, die Simone Di Meo, die den ganzen Comic farbig gestaltet hat. Der Zeichner ist Al Ewing aus England und der Comic kommt aus den USA und zwar von Boom Studios und es gibt mehrere Folgen davon. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Witzig gemachte Homepage von Boom Studios angucken. Es passt zu der Geschichte. Respektive die Originalgeschichte hat offenbar Film und Comic fast gleichzeitig inspiriert.
Mhm.
Ja, das war es zum Comic. Leider kann ich noch nicht mehr sagen, ich muss ihn zuerst kaufen.
Also die Webpage sieht spannend aus. Werde ich mir auch reinziehen.
Ja, das fehlt noch in meiner Sammlung, definitiv. Herr Kuster.
Ja?
Sie als Gast dürfen doch jetzt zuerst eine Bewertung abgeben.
Ich bin von dieser Folge noch hin und her gerissen, weil ich verstehe sie letztlich eigentlich nicht wirklich. Ich verstehe die Message, die wir aus dieser Folge mit nach Hause nehmen sollen. Also die Take-Home-Message ist mir nach wie vor unklar. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich nicht unbedingt finde, dass hier der Umgang mit dem Tod eines Lebewesens geschändet wird.
Mhm. Ja, wenn Sie mit Finger zeigen müssten, wie Sie diese Folge bewerten würden, wo wären Ihre beiden Daumen?
Also sie ist schön, sie regt zum Nachdenken an. Ich müsste sie mir wahrscheinlich noch ein paar Mal anschauen, bis ich entscheiden könnte, ob ich sie gut finde oder nicht. Oder ob ich die Nachricht, die aus der Folge hervorgeht, ob die mir was bringt und ob ich diese gut finde. Also finde ich die Folge an sich gut, weil sie zum Nachdenken anregt. Für mich ist es ein Daumen hoch.
Ein Daumen hoch, also Sie haben zwei Finger zur Verfügung.
Ja, dann ist es ein Daumen hoch und ein Daumen so waagrecht.
Okay.
Mhm. Also von mir bekommt diese Geschichte zwei Daumen hoch. Ich finde sie stimmig, ich finde sie gut gemacht. Selbst als Comics-Fan kann ich gut damit leben. Sie ist von der Message her für mich klar, geht sorgsamer mit Lebewesen um. Also beide Daumen hoch.
Ich habe ein Problem. Ich kann nur zwei Daumen hoch machen. Leider nicht mehr, weil ich bin begeistert von dieser Folge.
Aber Sie hätten ja noch die großen Zehen.
Ja, aber das wird dann wieder kompliziert beim Rechnen, wenn wir alle Folgen untereinander vergleichen und so weiter. Sie hat so diesen literarischen Aufbau, was mir sehr gefällt. Also sie ist so ähnlich wie Zima Blue, eben so ein philosophisches Ding. Ich bin nicht so ein Realist, der irgendwie sagt, wie Herr Kuster, es muss eine klare Message dahinter sein. Sie darf einfach nur zum Denken anregen und sie muss unterhalten. Und das hat sie definitiv. Sie ist nicht vorhersagbar. Sie ist speziell. Also man kann nicht sagen, man hat die gleiche Geschichte in einer anderen Version schon 200 Mal gesehen. Animation, Aufbau, alles zusammen, 1A. Ich finde es definitiv die beste Folge der Staffel 2. Haben wir auch überlegt, über alle Folgen hinweg gesehen, würde sie der Robots-Folge Konkurrenz bieten? Knapp nicht, weil ich Humor mag und hier drin hat es keinen Humor. Darum gefällt mir die drei Robots besser. Aber die zweitbeste Folge ist ja Zima Blue in unserer Bewertung und zu Zima Blue kommt sie absolut ran.
Mhm.
Und darum also gehört sie für mich definitiv zu den Top 3 von allen Folgen.
Zima Blue fand ich hervorragend. Drei Robots, das war wirklich witzig. Gut, der wildgewordene Staubsauger, da fand ich noch toll.
Die Geschichte war dort nicht etwas Spezielles, 100-mal schon gesehen, aber durch die Zeichnung, die eben extrem gut war und wie die Geschichte erzählt wurde, das war wirklich auch eine der besseren Folgen.
Und auch mit dem Sarkasmus auf die Seniorenresidenz in der Wüste.
Ja.
Da haben wir das jetzt, die Bewertung. Es fehlt dann noch die Zusammenfassung der zweiten Staffel.
Ja, die kommt noch. Und bis dann, hoffen wir, haben wir uns auch entschieden, wie es weitergeht, respektive wir wissen von Tim, wann er endlich mit der dritten Staffel kommt und wie wir da weitergehen.
Also Tim ist wesentlich resistenter als Apple. So viel Einfluss haben wir dann doch nicht. Ja?
Aber ich habe eher das Gefühl, die sind voll in der Produktion, sind tierisch im Stress.
Könnte sein. Wahrscheinlich bekommen wir dann irgendwann eine Flaschenpost und sagen, dritte Staffel ist da.
Ja gut. Wir wünschen unseren ZuhörerInnen einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Ja dann.
Gute Nacht.
Allen einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.